ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Tödlicher Teenager. Die Eltern müssen weg. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Ist denn das Handy jetzt aus?
Hallo, Herr Schmidt. Soeben ist es aus.
Sehr gut. Keine Sekunde zu früh. Handygeräusche hier in der Aufzeichnung haben uns schon das ein oder andere Mal beglückt und wir sind, glaube ich, immer so abwechselnd halbe schuld. Aber die Handys sind aus, es kann losgehen. Nach Mistelbach in Oberfranken führt uns der heutige Fall. Ein kleiner Ort von rund 1500 Einwohnern, aus dem eine durchaus bekanntere Firma für Puppen und Spielzeug stammt, die dort aber schon länger nicht mehr produziert. Ich werde jetzt nicht in allgemeine Gesellschaftskritik ausbrechen. Zum Hummelgau gehört der Ort und alles klingt sehr idyllisch. Bis wir gleich die Fallzusammenfassung im heutigen Fall hören, dann ist das Idyll vorbei. Aber vorher, Thomas Fischer, wollen wir noch einen Blick aufs Stadtwappen werfen? Ich drehe es Ihnen mal hin. Zwei gekreuzte silberne Messer auf rotem Grund. Was sagt Ihnen das als Sachverständiger für Heraldik?
Das sagt mir gar nichts.
Ich habe gelernt, der Apostel Bartholomäus, der erste Jünger Christi, dem sind diese Messer zuzuschreiben. Also besser gesagt, er hat sie erdulden müssen. Ein armenischer Herrscher hat ihm übel mitgespielt. Ich glaube, es ist von Häutung und schweren Misshandlungen die Rede. Deswegen sind silberne Messer in der Heraldik ein Zeichen für Bartholomäus. In Mistelbach gibt es auch eine Bartholomäuskirche. Alles kein Zufall. Leider spielen übles Misshandeln und Messer auch im heutigen Fall eine Rolle. Das allerdings wird das Stadtwappen wohl nicht gewusst haben. Hören wir rein, worum es heute geht.
Erstmals wurden heute Details der Tat öffentlich, die im Januar nicht nur die Menschen in der Region Bayreuth geschockt hatte.
Die unmittelbare Tatausführung durch Beibringung einer Vielzahl an Messerstichen soll dabei der Freund der Tochter der Getöteten übernommen haben.
Laut der Anklage habe es seit längerem Streit zwischen der Tochter und ihren Eltern gegeben. Das Mädchen habe die Eltern gehasst und tot sehen wollen, so der Staatsanwalt wörtlich.
Den Tod zweier Menschen eine gerechte Strafe zu finden, ist eigentlich nicht möglich.
Die ratlose Dame am Ende dieser Collage, die die gerechte Strafe für quasi unmöglich hält, ist die Anwältin der Nebenklage. Und Opfer der Tat sind ja unter anderem die Geschwister der Täterin. Eine verworrene, eine schreckliche Geschichte. Thomas Fischer hat gerade schon gezuckt, als er hörte, eine gerechte Strafe sei wohl nicht möglich. Dazu kommen wir gleich. Zunächst fasst uns Isabelle Demey den Fall zusammen.
Das Mädchen hasst seine Eltern. Gegenüber Freunden und Bekannten spricht die 16-Jährige wiederholt davon, dass sie am liebsten tot sähe. Sophia lebt mit ihren Eltern und drei jüngeren Geschwistern in einem Haus im oberfränkischen Mistelbach. Ihr Vater arbeitet als Kinderarzt, die Mutter kümmert sich um Haushalt und Kinder. Sophia heißt in Wirklichkeit anders und ist zu ihrem Schutz umbenannt. Im Sommer 2021 suchen ihre Eltern Hilfe beim Jugendamt. Sophia schwänzt die Schule, widersetzt sich den Regeln ihrer Eltern, beleidigt sie und lügt. Aus Angst vor ihrer Tochter denkt die Mutter nach Angaben einer Freundin über einen Selbstverteidigungskurs nach. Im November 2021 zieht Sophias Freund bei ihnen ein. Der 18-Jährige versteht sich gut mit ihren Eltern. Er hilft im Haushalt und versucht, zwischen Sophia und den Eltern zu vermitteln. Sophia erkennt, dass ihr Freund leicht zu manipulieren ist. So wird es ein Gericht später feststellen. Sie erzählt ihm, dass ihr Vater sie regelmäßig schlage. Er zweifelt nicht daran. Am 8. Januar 2022 sucht Sophia mittags im Internet eine Antwort auf die Frage, darf man mit 16 alleine im Haus der Eltern wohnen, wenn diese verstorben sind? Am Abend guckt die Familie gemeinsam einen Film im Wohnzimmer. Hinterher erzählt Sophia ihrem Freund, dass ihr Vater sie erneut geschlagen habe. Die Eltern müssten noch in dieser Nacht sterben, sagt sie ihm. Sie halte es nicht mehr aus. Kurz vor Mitternacht reicht Sophia ihrem Freund eine Stirnlampe und Handschuhe. Der 18-Jährige trägt schwarze Kleidung und eine Sturmmaske. Im Schlafzimmer der Eltern sticht er mit einem Messer erst auf den schlafenden Vater ein, dann tötet er auch die Mutter. Sophias Bruder und Schwester, 14 und 12 Jahre alt, werden durch die Schreie wach. Sophia und ihr Freund hindern sie daran, den Notruf zu wählen. Das Paar flieht zu Fuß. Gegen 4 Uhr morgens stellt sich der 18-Jährige in Begleitung seiner Freundin der Polizei. Er sagt, seine Freundin habe während der Tat geschlafen. Erst später gibt er zu, dass die Initiative zur Tat von ihr ausgegangen sei. Um seine Freundin zu beschützen und glücklich zu machen, habe er ihre Eltern getötet. Die Jugendkammer des Landgerichts Bayreuth verurteilt die beiden Angeklagten im Januar 2023 wegen gemeinschaftlichen Mordes. Gegen ihn verhängen die Richter eine Jugendstrafe in Höhe von 13,5 Jahren. Sie wird mit 9,5 Jahren bestraft.
Lieber Thomas Fischer, wollen wir bei der Frage der gerechten Strafe einsteigen, weil es sie da schon drängte gerade eben? Oder versuchen wir es?
Nein, das kann man ja eigentlich relativ kurz abhandeln. Wenn es stimmen würde, dann wären ja Strafen nie gerecht. Ja, dann müsste man sagen, auch für einen Diebstahl gibt es keine gerechte Strafe. So ist es vermutlich nicht gemeint, sondern es ist gemeint, für einen Mord an zwei Menschen, also die Tötung von zwei Menschen, kann es keine Strafe geben, die hoch genug ist. Das ist offenbar mit gerecht gemeint.
Ich habe es anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass die Anwältin der Nebenklage ausdrücken will, dass das ganze Geschehen so familiär, tragisch verworren, unvorstellbar ist, dass man dafür in diesem konkreten Fall keine gerechte Strafe finden kann, Klammer auf, weil ja auch noch nach Jugendrecht, Klammer zu.
Ja, dann läuft ja aufs selbe hinaus. Es ist auf jeden Fall Unsinn, diese Aussage. Wenn man es einfach nur sprachlich umdrehen würde, würde man ja sagen, für die Tötung von zwei Menschen gibt es nur ungerechte Strafen. Was soll das bedeuten? Ja, ist die Strafe halt nicht hoch genug. Sonst müsste man sagen, alle Strafen sind ungerecht.
Nee, überzeugt mich, bin ich bei Ihnen.
Man kann das meinen darf man alles, aber man darf es auch für Unsinn halten.
Genau, aber vielleicht gehen wir doch genau in der Spur weiter und nähern uns so dem Fall. Es ist ein Jugendgerichtsurteil, die beiden sind nach Jugendgerichtsgesetz verurteilt worden, deswegen, auch wenn die Kammer ja zum Ergebnis gekommen ist, das sind Morde gewesen, überrascht jetzt auch nicht so wirklich. Wenn wir eben gehört haben, wie sie durchgeführt worden sind, dann ist es trotzdem nicht die lebenslange Freiheitsstrafe, sondern es geht um eine zeitige Freiheitsstrafe von maximal 15 Jahren mit einem Erziehungsgedanken. Soweit richtig?
Nicht ganz, weil er ist ja Heranwachsender. Also er war ja 18 Jahre alt, also Heranwachsender.
Für ihn war zu prüfen.
Zwischen 18 und 20 ist man Heranwachsender und sie war Jugendliche. Das heißt, für sie war die Jugendhöchststrafe 10 Jahre. Und nach § 105 des Jugendgerichtsgesetzes ist die Heranwachsendenstrafe beim Mord 15 Jahre, das Höchstmaß, wenn die 10 Jahre nicht ausreichen. So ist es im Gesetz formuliert, wenn das nicht ausreichend erscheint. Also deshalb hatte er hier einen Strafrahmen bis 15 Jahre, Jugendstrafe.
Bekommt in diesem Strafrahmen 13,5.
Genau. Also knapp,
nicht wenig.
Knapp unterhalb der Höchstgrenze, nicht ganz knapp, aber doch eher an der Obergrenze. Und sie ist halt ganz nah an der Obergrenze des für sie geltenden Strafrahmens.
Wenn wir noch mal eine Sekunde zurückgehen zur Frage nach dem gerechten Urteil. An der Höhe der Strafe kann es dann auch aus der Perspektive der Nebenklage ja eigentlich nicht gelegen haben. Da sind wir fast beim Maximum. Und wir sind beim Ausspruch für die Tochter, die ja wohl die treibende Kraft war, so entnehme ich das Urteil und Fallzusammenfassung, dass sie als Mittäterin auch bestraft worden ist, obwohl er alles ganz alleine gemacht hat.
Ja, sie ist als Mittäterin behandelt worden und bestraft worden, weil sie den Plan entwickelt hat, weil sie den Anstoß gegeben hat und weil sie ja auch im weiteren Zusammenhang der Tatausführung da ja auch mitgewirkt hat. Sie ist ja oben geblieben in ihrem Zimmer und hat darauf geachtet, dass die Kinder da nicht dazwischen kommen und hat dann aktiv verhindert, dass der jüngere Bruder
Hilfe holte.
Und deshalb ist sie also eindeutig zu Recht als Mittäterin angesehen worden.
Und dieser Teil der Tat ist natürlich etwas, was gleichermaßen wild entschlossen und gleichermaßen familiär furchtbar ist. Da werden die Eltern, ich sage es jetzt mal untechnisch aus meiner Wahrnehmung, aufgrund der Wahnvorstellung der Tochter ermordet. Es gibt weitere Geschwister, die kriegen das mit, die wollen eingreifen und werden daran gehindert. Entsetzlich, oder?
Ja, natürlich. Die ganze Anbahnung der Tat ist ja schon verwirrend. Ja. Die Tochter ist ja, also die Angeklagte, die ist ja schon seit einiger Zeit vorher vollständig aus dem Ruder gelaufen. Ja. Diese von ihr behaupteten Misshandlungen durch ihren Vater und diese schreckliche Bedrückung in ihrem Elternhaus, die sie ja immer berichtet hat, die war nach den Feststellungen des Gerichts, die sich auf die Zeugenaussagen unter anderem auch der Geschwister und der Bekannten und anderer Zeugen schützen, die war halt frei erfunden, ne? Die gab es nicht. Im Gegenteil waren das freundliche Leute.
Besorgte Eltern, die Initiativen ergriffen haben, die verstanden haben, dass was überhaupt nicht rund läuft. Wir hatten ja schon ähnliche Konstellationen, die irgendwie so vulkanartig ausgebrochen sind, weil sie niemand bemerkt hat. Hier hat es sich mir so dargestellt, als wenn die Eltern verstanden haben, dass sie ein großes Problem miteinander haben und dass sie unterschiedliche Hilfsoptionen geprüft haben, bis hin zum eigenen Selbstverteidigungskurs.
Ja, so ist es. Und andererseits waren sie natürlich sozusagen diesen Launen und diesem zunehmenden Terror durch die Tochter praktisch ausgeliefert. Deshalb ist ja auch dann der Mittäter da eingezogen. Das war ja auch ein problematischer junger Mann. Der war zu Hause rausgeflogen, weil er schon wieder irgendwie die Arbeitsstelle verloren hatte und immer nur rumhing und so weiter. Da hat ihn dann schließlich seine Mutter nachdrücklich gebeten, auszuziehen. Und dann haben die später getöteten Eltern des Mädchens ihm angeboten oder sind damit konfrontiert worden, dass sie jetzt wollte, dass er bei ihr einzieht. Und dann haben die beiden da oben in ihrem Zimmer gewohnt. Und er hat sich im Haushalt nützlich gemacht. Es gab nach den Feststellungen des Gerichts keinen Konflikt zwischen ihm und den Eltern, sondern dieser tiefe Hass und dieser Konflikt bestand nur zwischen der Tochter und ihren Eltern.
Und mir schien es so, dass die Kammer festgestellt hat, es war fast im Gegenteil. Es war fast so, als wirke dieser junge Mann als stabilisierend, als vielleicht eine Möglichkeit der Problemlösung. Haben Sie bei der Lektüre des Urteils auch den Eindruck gehabt, das war eigentlich von den später getöteten Eltern trotzdem ein kluger Move zu sagen, das könnte hier unsere Situation verbessern?
Ja, das sehe ich auch so. Also alles andere hätte ja nur zum endgültigen Bruch geführt. Also ich meine, mit sowas, was hier dann geschehen ist, rechnet man ja nicht wirklich. Die Mutter hat sich zwar gefürchtet vor ihrer eigenen Tochter, weil es halt jeden Tag massiven Streit gab. Jedes Zusammentreffen mit den Eltern führte sofort zu einem massiven Konflikt und die hat alles verweigert, was überhaupt nur ging. Und da haben die Eltern gesagt, bevor wir vollständig die Kontrolle verlieren, dann lassen wir halt jedenfalls mal diese Möglichkeit. Vielleicht bessert sich's wieder, wenn die Pubertät vorbei ist. Ne? Hat sich aber nicht gebessert, wie man sieht.
In der Vorgeschichte ist mir aufgefallen, dass die junge Frau zunächst quasi als hochbegabt angesehen worden ist, in der Schule überpositiv oder überintelligent auffällig war und danach so eine totale Verweigerungshaltung eingesetzt hat. Hat das schon hier mit diesen Konflikten zu tun? Wie haben Sie das interpretiert? Jedenfalls eine sehr komplexe Persönlichkeit.
Ja, es hängt sicherlich damit zusammen, auf jeden Fall. Kann ja sein, dass irgendetwas in ihrer Biografie verstört worden ist oder durch äußere Einflüsse irgendwie dahin gebracht worden ist. Sie hat dann schlagartig plötzlich alle Leistungen verweigert und ist auch in der Schule abgesagt, hat geschwänzt und so weiter und hat sich da in ihre Abwehrhaltung und Aggression zurückgezogen.
Und trifft in der Situation auf den jungen Mann, bei dem alles quasi genau umgekehrt ist, der als extrem manipulierbar, geringes Selbstwertgefühl, nicht leistungsorientiert geschildert worden ist.
Genau.
Und hat, ich bin jetzt fast zu sagen, ein Werkzeug gefunden. Aber das würde ja dann technisch gesehen mit dem Wort Werkzeug die Schuldfrage wieder nochmal anders darstellen. Aber jedenfalls jemand gefunden, der nach ihrer Pfeife tanzt.
Ganz genau. So war offenbar die Beziehung, ja. Und aus seiner Sicht und aus seiner sozialen Herkunft und seiner sozialen Existenz war es ja für ihn Glück, da in so eine wohlhabende Arztfamilie reinzugeraten, die ihm da ein angenehmes Leben bietet. Ja. Während der Zeit hat er, glaube ich, gar nichts gemacht. Er hat einfach nur gewohnt. Arbeit hat er verloren gehabt und von großen Bemühungen, da jetzt ein selbstständiges Leben aufzubauen, ist ja im Urteil nicht die Rede.
Nee, aber davon, dass das eigentlich im zwischenmenschlichen Zusammenleben gut geklappt hat.
Genau.
Dass er sich da gut integriert hat. Und dass man sich wohl auch sympathisch gefunden hat, ist ein schwieriger Satz, wenn wir gleich darauf kommen, dass mit einer ganz erheblichen Gewalt er dann bereit war zu töten.
Er hat zum Beispiel ja ausgesagt bei seiner Einlassung, er habe sich mit dem Vater, also mit dem von ihm Getöteten, sehr gut verstanden. Warum er sich dazu, warum ist klar, weil sie ihm das praktisch befohlen hat. Weil sie gesagt hat, das muss heute Nacht sein. es war ja keine lange Planung, sondern das ist ganz erstaunlich, dass erst am Abend nach Beendigung eines Films bis 22.30 Uhr oder so, ja, da ist ihr der Gedanke gekommen, so jetzt müssen sie sterben. Und vorher hat sie ja immer gesagt, ja, wenn sie mal mit ihren Eltern auf einer Brücke stehen würde, dann wäre das ja leicht, dann wären die ganz schnell verschwunden. Also sie hatte den Tod der Eltern schon durchaus lange im Blick, ja, hat aber jetzt, glaube ich, nicht länger geplant, ihn dazu einzusetzen. Er wurde erstmals an dem Tatabend damit konfrontiert und hat es dann alsbald auch getan.
Ja, aber er ist ja nun auch, so habe ich das Urteil verstanden, über Wochen und Monate den Behauptungen von ihr ausgesetzt gewesen, wie schlecht ihre Eltern sie doch behandeln, was da alles in der Familie passiert. Das ist ja wohl etwas, was ihm wahrheitswidrig über einen langen Zeitraum immer wieder so von ihr erklärt worden ist.
Ja, so ist es, ja.
Aber ohne, Sie haben das so interpretiert, ohne dass das schon zum eigentlichen Tatplan gehörte, sondern dass das eher nur so ihre Sicht auf die Familie und auf die Eltern war, die da...
Das mag sein, oder um sich sein Mitleid oder seine Zuneigung oder so zu sichern. Das mag schon sein, dass sie ihn auch schon als mögliches Werkzeug in Anführungszeichen im Auge hatte. Das weiß ich nicht, hat die Kammer auch nicht festgestellt, glaube ich. Aber er wurde erstmals mit diesem Ansinnen am Tatabend konfrontiert.
Ja, und dann nimmt das alles seinen Lauf.
Und zwar innerhalb kürzester Zeit.
Die Eltern sind tot. Sie hat offensichtlich vorher auch schon über die Situation nachgedacht. Wie wird es denn familiär laufen? Mit mir als Minderjähriger, mit meinen jüngeren Geschwistern, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Sie hat Internetrecherchen unternommen. Kann man hier wohnen bleiben, wenn?
Also vollkommen verrückt in Anführungszeichen jetzt. Also schon ziemlich far out, um das mal so zu sagen. Die hat zum Beispiel den beiden jüngeren Geschwistern, die da aufgewacht waren und denen sie dann verbot oder die sie daran hinderte, die Polizei oder den Krankenwagen zu rufen, denen hat sie erzählt, es wäre alles super. Ihr Freund sei ja schon 18, er könne sie adoptieren. Also die beabsichtigte offenbar, muss man sagen, was an der Intelligenz schon etwas zweifeln lässt, ein Familienleben da jetzt aufzubauen, wo sie und ihr Freund dann Papa und Mama sind und die Geschwister dann von ihrem Freund adoptiert werden. Also eine ganz verrückte Planung, kann man das ja kaum nennen.
Wie so eine Wahnvorstellung, oder? Also jetzt psychiatrisch untechnisch gesprochen, aber völlig fixe Ideen, die, wie Sie sagen, auf der einen Seite, vielleicht kann man sagen, intellektuell doch schon so ein bisschen durchdringend sind, dass da Probleme kommen, dass man ja irgendwie weiterleben muss, dass es da vielleicht irgendwie behördliche oder fürsorgliche Probleme geben könnte. All diese Dinge bedenkt man. Und trotzdem diese völlig lebensfremde Vorstellung, es könnte einfach so weitergehen. Geld würde vom Himmel fallen, niemand würde sich dran stören, niemand würde die Opfer vermissen. Da fehlt irgendwie so ein ganzer Teil der...
Nein, die Opfer sollten ja schon gefunden werden. Er hat ja dann ganz schlauer Gedanke, jetzt schlagen wir mit einem Hammer die Glasscheibe der Terrassentür von außen ein, damit das Ganze dann wie ein Unfall aussieht. Das Elternschlafzimmer befand sich im Untergeschoss oder im Erdgeschoss, was also jedenfalls unten im
zugänglich,
Haus. Ja. Das sollte also wie ein Raubmord aussehen oder wie ein Mord durch einen eingedrungenen Dritten. Und dann sollten die Eltern halt da verschwunden sein, angeblich durch einen Dritten ermordet. Und dann sollte das Familienleben da zwischen ihnen weitergehen.
So fröhlich weitergehen. Ich kann mir vorstellen, dass uns Menschen jetzt zuhören, die an ihre eigenen Kinder oder an ihnen bekannte familiäre Situationen, die ja manchmal nicht so richtig konfliktfrei sind. Und ich glaube, Pubertät ist für alle Menschen eine üble Zeit, durch die man durch muss, aber für die Umstehenden dann auch nicht unbedingt einfacher. Müssen die jetzt alle Angst haben, dass die eigenen Kinder aus einer schwierigen Phase derart durchdrehen? Nein, es ist ein völliger Ausnahmefall. Auf der anderen Seite stellen wir fest, wir haben es mit, so habe ich es wahrgenommen, überdurchschnittlich reflektierten, lösungsorientierten Eltern zu tun, die einiges unternehmen und dann scheitern sie. Kann man aus dieser Fallkonstellation irgendwas lernen oder nur fassungslos draufschauen und sagen, es gibt einfach Extreme und die sind Gott sei Dank im Promillebereich.
Wenn es geschehen ist, wenn es vorbei ist, kann man immer irgendetwas lernen. Ja, man kann halt sagen, immer noch nicht genug getan. Man hätte die einer Therapie zuführen müssen, frühzeitiger. Ich weiß gar nicht, ob das jemals geschehen ist. Hinterher weiß man es immer besser. Und die übliche Frage, hätte man das verhindern können? Ja, natürlich, alles kann man verhindern, außer dass der Mond auf die Erde fällt. Aber man kommt ja nicht ernsthaft darauf, dass aus so einer konflikthaften familiären Situation mit aggressiven oder so sich widersetzenden und sich entziehenden Kindern auch im sogenannten schwierigen Alter, dass daraus schwerste Gewalttaten entstehen. Also es gibt natürlich massenhaft Familien, in denen solche Probleme auftreten. Aber es ist ja ein extremer Ausnahme- und Sonderfall, dass die solche Gestalt annehmen. Ich selbst habe auch mal so einen ähnlichen Fall abgeurteilt, als ich am Schwurgericht war. Ja.
Erzählen Sie.
Eine wirklich seltsame Geschichte war das. Da fuhren die Eltern des jungen Mannes übers Wochenende weg und hatten ihm den Auftrag erteilt, irgendwas im Garten umzugraben. Baumstümpfe auszugraben, glaube ich. Und er hatte keine Lust dazu. Und als die Eltern dann abgereist waren, hat er die Großmutter sich geschnappt, die auch im Haus wohnte, und hat die angewiesen, das zu machen. Und die alte Frau hat dann den ganzen...
Fies, also Baumstümpfe ja. ausgraben ist sowieso eine fiese Aufgabe.
Ja, so ist aber es. Und die hat dann im Schweiß ihres Angesichts, also bis zur völligen Erschöpfung und mit blutenden Knien hat die dann im Garten rumgegraben. Und am Ende lag sie dann völlig erschöpft und halb bewusstlos lag sie an dem Bett. Und war also von blauen Flecken übersät und so weiter. Und er saß zufrieden in seinem Zimmer und freute sich schon auf, weiß nicht, sein Vater hat ihm gesagt, kriegst 200 D-Mark waren das noch damals, D-Mark dafür. Und dann kamen die Eltern nach Hause und die Bäumenstümpfe waren ja ausgegraben. Und dann holte er sich seine 200 D-Mark ab. Und
ich glaube, ich muss an dieser Stelle sagen, weil ich ahne, wie es weitergeht und gleich passt die Bemerkung nicht mehr. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei Tom Sawyer, wie der Zaun gestrichen werden soll und wie er anpreist, dass es doch eine Freude sei und jemand anders streichen lässt. Aber ich glaube, gleich biegt die Geschichte anders ab.
Ja, die Großmutter hat sich auch nicht danach gedrängt, wie die okay. Freunde vom Tom. Jedenfalls von der Mutter, also von seiner Mutter, wurde dann die Großmutter gefunden und das Ganze enthüllte sich. Dass nicht er selber diese Leistung vollbracht hatte.
Leiharbeit.
Daraufhin hat ihm sein Vater dann gesagt, so jetzt müsse er die 200 Euro wieder rausgeben. Und dann ist er in den Keller gegangen. Die Eltern saßen im Wohnzimmer und schauten Fernsehen. Er ging in den Keller, holte eine Axt, so eine richtig lange Axt mit einem langen Stiel und näherte sich dann von hinten dem Sofa, auf dem seine Eltern saßen und spaltete mit der Axt seinem Vater den Kopf. Anschließend versuchte er mit dem Axtstiel die Mutter zu erschlagen. Die konnte sich ja dann aber retten.
Puh.
Dann ging er in sein Zimmer und wartete auf die Polizei.
Ich bin ein bisschen versucht, sowas in die Richtung zu sagen wie: Erwachsenwerden ist für uns alle eine Herausforderung gewesen, als es uns getroffen hat. Und ich glaube, da gibt es für jeden Menschen schwierige Situationen. Aber diese beiden Fälle sind doch, glaube ich, so das völlig Überschießen von dem, was jeder Mensch durchmacht, oder bin ich zu,
natürlich,
oder bin ich zu verständnisvoll gerade?
Nein, das sind Extremfälle. Das ist
wieder dieser Satz, wir wünschen uns Peter Winkler an unsere Seite, aber ja, völlig aus dem Ruder gelaufen in beiden Fällen.
Ja, kommt natürlich nicht von ungefähr, ne? Das steckt im Menschen drin, das sind ja keine, sagen wir mal, jetzt überwältigenden Wahnvorstellungen gewesen, in beiden Fällen jetzt hier. Ja, die waren ja nicht wirklich psychotisch und haben gedacht, die Eltern sind Ungeheuer oder wollen sie töten oder sonst was, sondern das war halt der blanke Hass und eine vollständige Empathielosigkeit.
Und der Eindruck, ich kann mein eigenes Leben jetzt in die eigenen Hände nehmen und bestimmen, wie es wird, und übertrete dabei alle Regeln und Normen und Wertvorstellungen, die es irgendwie gibt.
Ja, dieser junge Mann, von dem ich gerade erzählt habe, also dieser alte Fall da, war in den 90er Jahren, der war völlig ungerührt im Gericht, vollkommen ungerührt. Der war empathiefrei, muss man sagen. Der hatte auch damit irgendwie abgeschlossen. Der hat nicht versucht zu fliehen, der hat nicht versucht, sich groß zu entschuldigen. Er hat gesagt, mein Vater war ein Arschloch, alles wurde nur mit Geld gekauft. Und die ganze Zuwendung der Eltern bestand darin, ihm entweder Geld anzubieten oder irgendwelche Vergünstigungen oder die ihm zu entziehen. Und das sei sozusagen die gerechte Strafe gewesen.
Die gerechte Strafe akzeptiere ich nicht. Dass die Schilderung einen jungen Menschen extrem frustrieren und schädigen kann, verstehe ich sofort. Aber wie hat da aus Ihrer Sicht als erkennender Richter reingepasst, derart rüde mit der Großmutter umzugehen? Das ist ja quasi... eigentlich
fast noch schlimmer. Ja, selbstverständlich. Ich meine, er schildert sozusagen seinen Vater als in Anführungszeichen eigentlich Schuldigen, weil der so empathiefrei gewesen sei. Aber er selber war ja vollkommen kalt und unbarmherzig.
Und hat es nicht mal mit Geld gelöst, sondern die Großmutter schuften lassen.
Ja, ja, natürlich. Und hat sie noch geschlagen, weil sie nicht fleißig genug war. Also sowas. In unserem Fall mit den beiden jungen Menschen da und dem Arztehepaar war das ja nun offensichtlich anders nach den Feststellungen. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, die Eltern haben schwere Fehler begangen und sozusagen die Tochter ist dann halt überschießend aus dem Ruder gelaufen, sondern so wie es die Kammer, jedenfalls die Jugendkammer festgestellt hat, ging ja diese starke Eskalation der Streitereien und der Erziehungsschwierigkeiten in Anführungszeichen von der Tochter aus. Mhm. Dass die natürlich jetzt auch irgendwelche psychischen Motive gehabt hat und dass sie eine Disposition gehabt hat, die natürlich auch irgendwo herkommt, das ist schon klar, aber letztendlich kann man ja nicht wirklich in die Menschen hineinschauen. Und jetzt, sagen wir mal, den Punkt bestimmen, an dem dieses Leben der Tochter dann irgendwie gekippt ist, das weiß man nicht.
Ihr damaliger Fall, von dem Sie eben erzählt haben, haben Sie das auch als Jugendkammer entschieden?
Oder nein, nein, das war ein Erwachsenenschwurgericht.
Und gab dann entsprechend
lebenslange... Der war auch nicht mehr Jugendlicher, ja, glaube schon. Ich bin mir nicht mehr vollkommen sicher, ob der 21 hatte... Also eingeschränkte Schuldfähigkeit aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht mehr. Ich
kenne nur den, assoziativ.
Kenn nur den Sachverhalt noch, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Kann mich auch an die Verhandlung nur noch ganz dunkel erinnern. Das ist ja schon 25 Jahre her.
Ja, die eine Frage habe ich hier noch stehen. Wir haben sie eigentlich schon gestreift und ich ahne, dass wir die Antwort ein bisschen schuldig bleiben müssen. Woran lässt sich erkennen, ob ein Teenager pubertiert oder ernsthaft gefährlich wird für seine Umwelt?
Das schließt sich nicht aus, gegenseitig.
Okay, so pubertiert, dass er für seine Umwelt gefährlich wird.
Man kann es ja nur erkennen am äußeren Verhalten. Man kann ja nicht jeden Jugendlichen mit 12 Jahren dann
explorieren,
in Therapie schicken, sondern man bemerkt es ja als Eltern zum Beispiel oder als sonstige Nahestehende. Das sind halt die üblichen Anzeichen für, sagen wir mal, Lebenskrisen oder was auch immer. Abfall in der Schule, kein Interesse mehr. Rückzug, das ist natürlich auch so alles pubertätstypisch. Dann natürlich abweichendes Verhalten, Straffälligkeiten als Jugendlicher, je nachdem, in was auch immer für Bereiche. Ja. Dann solche Sachen wie Spielsucht und ähnliches Zeug und Drogenkonsum, früher Alkoholkonsum, Schulschwänzen, sehr auffälliges Zeichen, massives Schulschwänzen. Das sind alles Zeichen natürlich, die Besorgnis erregen und über die man dann nachdenken muss. Natürlich gelegentliches Schulschwänzen sollte nicht dazu führen, dass der junge Mensch dann sozusagen schon als verloren angesehen wird. Ja. Und man muss natürlich versuchen, sich dann möglicherweise als Eltern auch Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe. Auch da gibt es ja Möglichkeiten bei den Jugendbehörden beispielsweise. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt mal angedacht worden ist. Es ist ja auch häufig so, dass Familien oder dass Eltern dann denken, das wollen wir auch nicht an die große Glocke hängen. Ja. Und wenn unser Sohn jetzt schon dreimal geklaut hat, dann stecken wir den jetzt trotzdem nicht in irgendein Heim oder holen uns jetzt Familienhilfe und so ein Zeug, sondern das lösen wir intern durch gutes Zureden und Geduld und das wird schon vorbeigehen. Die schwierigen Jahre werden schon irgendwie vorüberziehen. Ja.
Es gibt im Sachverhalt halt ein Stichwort, über das ich gestolpert bin, was die ganze Sache möglicherweise, aber das ist blanke Spekulation, noch tragischer macht, das ist, dass der Vater ja wohl Kinderarzt war. Und
da gibt es sogar noch so einen kleinen Gag, der mich ein bisschen, naja, ich will nicht sagen gestört hat, aber es ist mir nur aufgefallen. Der wollte gerade mit anderen zusammen ein Kinderarztzentrum gründen, war dabei. Das war heute schon geplant, da sind 12 Angestellte und eine Mehrzahl von Ärzten sollte das da erwerben und wollten dann so ein gemeinsames Zentrum machen. Und er hatte aber seinen Geldanteil noch nicht gebracht. Und als er dann ermordet war, dann fehlte das Geld. Und dann haben die anderen dann einen Spendenaufruf gestartet und ist dann auch über irgendwelche Online-Formate ist dann auch offenbar das Geld zusammengekommen. Mhm. Also sie haben dann die Kinderarztpraxis sozusagen in seinem Sinne entwickelt aufgrund von Spenden, die aus der Öffentlichkeit gekommen sind.
Ich habe darüber nachgedacht, dass es für ihn ja wahrscheinlich besonders verzwickt war, diese Situation zu lösen, als jemand, der professionell sehr viel mit Kinder und Jugendlichen zu tun hat. Natürlich als Kinderarzt jetzt nicht nur, aber sicher in Teilen auch psychiatrisch, wahrscheinlich sehr viel eher internistisch, allgemeinmedizinisch, aber bei seiner eigenen Tochter in dieser großen Herausforderung steht, sowohl als Arzt als auch als Vater drauf zu gucken, was es, glaube ich, doppelt schwierig macht, die richtige Entscheidung zu treffen.
Das mag sein, aber ja, Ärzte gehen mit ihren eigenen Familien häufig nicht so sorgfältig um wie mit ihren Patienten, kann man sagen. Ärzte denken auch immer, ihre Familie wird nie richtig krank. Da muss man nichts machen. Bei anderen würden Sie mir sagen, auf jeden Fall, auf jeden
Notarzt
Fall.
Notarzt rufen und so, das geht schon weg.
Das geht schon weg,
ja. Das ist kein Bruch.
Ich kann das bestätigen, ja.
Das ist kein offener Bruch. Das war unser Fall Mistelbach. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kota an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demee, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen vermeintlichen Suizid und den Mord an einer Instagram-Bekanntschaft. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.